So, also dann nochmal willkommen für die Neuen jetzt und ich freue mich ganz besonders, heute einen alten Bekannten hier vorstellen zu können, Thorsten Lehmhüß. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Und viele von euch kennt ihn wahrscheinlich von der Kolumne im Heise Online und der CT, der Colonel Lock. Das ist also er, der das immer schreibt und er wird heute über die aktuelle Entwicklung beim Linux-Kernel sprechen. Vielen Dank.
Ja. Danke. Bin ich gut zu verstehen, auch da oben in der letzten Reihe, so mit dem Mikro? Jo, dann passt das ja. Ja, alter Bekannter, ich glaube, ich mache das hier schon zum 5. oder 6. Mal. Ich habe aufgehört zu zählen. Kurz doch nochmal eine Selbst-Introduction. Ich bin halt Redakteur für den Heise Zeitschriftenverlag. Ich schreibe für CT, Heise Online und Heise Open. Das am bekanntesten bin ich halt wahrscheinlich in diesen Kreisen hier durch eben der oder das Kernel-Log. Der eine sagt der Log, der andere sagt das Log. Das ist immer interessant. Das erscheint halt nicht nur in CT, sondern erscheint auch auf Heise Open. Ich schreibe aber nicht nur darüber, sondern schreibe auch über viele Themen rund um so interner von Linux-Distributionen, also Systemstart. Systemd habe ich mich zum Beispiel mit beschäftigt. Schreibe aber auch viel über Gnome, Fedora und RHEL, weil ich mich da halt relativ gut auch auskenne. Ich kenne mich da halt aus, weil ich früher ein sehr aktiver Fedora-Entwickler war. Das ist dieser Tage nicht mehr unbedingt der Fall. Das Einzige, was ich noch mache, ist ein Paketdepot, in dem man Vanilla-Kernel-Pakete für Fedora abrufen kann. Aber das ist so ein kleines Hobby, was ich neben der Arbeit mache. Was ich halt nicht bin, ist ein Kernel-Entwickler. Ich beobachte halt nur die Kernel-Entwicklung sehr genau für den Job und habe dadurch halt einen relativ guten Überblick. Es sind aber halt Kernel-Entwickler anwesend. Die wissen über viele Dinge halt schlicht und ergreifend viel besser Bescheid. Aber die Sache ist die, ich habe halt einen besseren Überblick über das große Ganze. Und genau das ist, was hier jetzt folgt. Einfach mal einen Überblick, was sich bei der ganzen Kernel-Entwicklung so tut. Auch so im Hinblick auf, wie weit das wichtig ist für den Einsatz von Linux auf Servern, Desktops oder auch auf Notebooks. Das Ganze mit den Slides geht übrigens in dem Tempo weiter, mit dem ich das hier betreibe. Im Zweifel vielleicht Notizen machen, falls wir am Ende noch mal so ein paar Minuten Zeit haben, dass wir gewisse Sachen, die vielleicht den einen oder anderen interessieren, einfach noch mal vertiefen können. Sonst besteht ganz schnell die Gefahr, wenn man sich das nicht aufschreibt, dass man erschlagen ist von den ganzen Informationen, die ich hier relativ kurz anreiße und relativ schnell durchtingere. Letztendlich ist der Vortrag in 4 Bereiche eingeteilt, so ein paar Änderungen, die es in jüngster Zeit gegeben hat, ein paar Änderungen, die so im letzten Jahr passiert sind, also so wichtige Änderungen, dann so ein paar Worte zum Entwicklungsprozess, das halte ich vielleicht kurz, wenn die Zeit knapp wird, und dann so ein paar Dinge, die in Arbeit sind oder wo die Kernel-Entwickler sich seit langem schwer tun, wo sozusagen was passieren muss oder passieren wird, so über die nächsten 1-2 Jahre. Noch eine kleine Vorwarnung, viele der nächsten Slides sind in Englisch. Ich habe den Talk letztens in Englisch gegeben, werde ihn demnächst wahrscheinlich nochmal in Englisch geben. Da viele der Wörter und Sachen sowieso Englisch sind, habe ich es einfach mal so dabei gelassen. Ich erzähle es alles auf Deutsch und hoffe, dass ich nicht aus Versehen durch die Slides ins Englische verfalle. So Stephen, don't ask English questions, then I might start talking, continue in English. So, also, was hat sich in letzter Zeit so getan? Dieser Abschnitt ist im Wesentlichen über Kernel 3.13 und 3.14. 3.13 ist erschienen Mitte Januar, ist mittlerweile aufgetaucht in Fedora 20 als Update, als reguläres Update wurde es nachgeschoben. Und Ubuntu 14.04 LTS wird wahrscheinlich 3.13 nutzen, möglicherweise aber auch 3.14, das steht noch nicht ganz fest. Also die Version, die in ungefähr einem Monat kommt, wird halt diese Änderungen, die ich so in den nächsten 10, 20 Minuten erwähne, viele davon mitbringen. Eine der wichtigsten Änderungen, die 3.13 gebracht hat, ist NFT oder NFT-Builds. Das ist ein Paketfilter-Subsystem. Das ist sozusagen das, was man für Firewalls braucht, um sozusagen um die Firewall-Techniken zu erledigen. Das Ganze ist vorgesehen, den Firewall-Code im Kernel zu ersetzen, den wir da im Moment haben. Das sind 4 verschiedene Subsysteme, eben IP-Tables, IP6-Tables. Da ist viel Code-Duplizierung und das soll mit NFT-Tables ein bisschen besser werden. Und das Ganze funktioniert im Kernel Protokoll unabhängig. Das wird sozusagen mit einer kleinen virtuellen Maschine geregelt. Und der Protokoll-Support ist in einem Userland-Tool, was dann praktisch Code für die virtuelle Maschine in den Kernel schiebt. Dieses User-Space-Tool heißt NFT. Und das ist von der Bedienung in einigen Ecken ein bisschen ähnlich wie das IP-Tables, was viele wahrscheinlich zur Firewall-Konfiguration kennen. Die Syntax ist aber etwas anders. Es gibt aber NFT-kompatible Varianten von IP-Tables und IP6-Tables, sodass man halt alte Regelsätze sozusagen mit NFT-Tables weiter benutzen kann. Das Ganze ist halt noch nicht fertig, ist noch in Entwicklung, da tut sich noch einiges, aber mal gucken, wie schnell und lange das dauert. Viel mehr werde ich da jetzt auch nicht erzählen, weil der Vortrag, der in diesem Raum folgt um 2 Uhr, wird sich allein mit NFT-Tables beschäftigen. Ein anderes wichtiges Feature von 3.13 ist BlockMQ. Das ist eine Kurzform für Multi-Queue-Block-IO-Queuing-Mechanism. Das ist, klingt etwas sperrig, ist auch etwas kompliziert. Das Ganze ist sozusagen im Kernel-Code, der dafür sorgt, dass mehrere Threads parallel mit der Storage-Hardware sprechen kann. Das ist vor allen Dingen für richtig schnelle Storage-Devices nötig, also nicht nur die SSDs, wie wir einige von uns sie in den Notebooks haben, sondern einfach noch viel schnellere Sachen, wo dann praktisch eine SSD auf einer PCI-Karte, PCI-Express-Karte steckt, die dann in den PCI-Express-Slot kommt. Die ist einfach noch viel schneller als eine SSD und kann mit dem, was der Kernel bisher hatte, nicht komplett ausgenutzt werden. Und hilft halt dieser Multi-Queue-Einsatz, soll das ermöglichen, diese Storage-Hardware wirklich das Letzte rauszukriegen, also die Latenzen runterzukriegen, um kurze Antwortzeiten zu bieten und möglichst hohe Durchsätze zu erreichen. Das konnten die Hersteller solcher Hardware bisher auch, aber da mussten sie sehr viel im Treiber einfach selber machen. Nebenbei hilft das Ganze wahrscheinlich auch noch so ein ganz bisschen der Storage-Hardware, die wir so in Servern oder Desktops oder Notebooks stecken haben, aber das ist wahrscheinlich nur ein ganz bisschen. Die Sache ist aber die Treiber müssen darauf angepasst werden und bisher wurde nur ein Treiber angepasst, das ist nämlich virtio-block. Das ist ein Treiber, den mit dem virtuelle Maschinen dann mit dem Host reden können. Weitere Treiber sollen folgen. Bei 3.14 ist noch kein weiterer Treiber konvertiert worden, aber das kommt noch. Eine weitere wichtige Neuerung von 3.13, da hat sich bei dem Treiber für Radeon-Karten viel getan, also bei dem Treiber für Grafikkerne von AMD. Die Performance ist deutlich besser geworden, weil die Entwickler eine Fehlerkorrektur vorgenommen haben, durch den sie viele Hardware-Funktionen gar nicht aktiviert hatten. Dadurch war der Treiber teilweise recht langsam. HDMI-Audio funktioniert jetzt bei vielen Karten, das heißt, man kann einfach ein HDMI-Kabel ranstecken und die Audioausgabe funktioniert über den Monitor, wenn Pulse Audio alles richtig macht. Da musste man bisher immer ein bisschen fummeln oder das manuell aktivieren oder teilweise ging es auch gar nicht. Die Stromsparmechanismen der neueren Radeon-Karten und Chips sind jetzt standardmäßig an. Das kann gerade bei Notebooks für ein bisschen längere Akkulaufzeit sorgen oder im Desktop-Betrieb einfach, dass der Lüfter von der Grafikkarte langsamer läuft. Dann kam auch noch hinzu die Unterstützung für Hawaii-GPUs. Das sind einige der neuesten Radeon-Grafikkarten. Das heißt, die kann man dann also mittelfristig auch mit Linux benutzen. Und was für die Notebook-Nutzer auch noch ganz interessant ist, es gibt so Hybrid-Grafik-Notebooks, da mit AMD oder Intel-Prozessor, da steckt halt ein Grafikkern im Prozessor, der standardmäßig aktiv ist. Und da kann ein zweiter Grafikchip zugeschaltet werden, wenn man die 3D-Performance oder andere Fähigkeiten von diesem Chip braucht. Und wenn man den Chip halt nicht braucht, will man ihn möglichst abschalten, damit er nicht unnötig Strom verbraucht und damit die Akkulaufzeit möglichst lange ist. Und das ging bisher nicht. Ab Kernel 3.13 soll das automatisch erfolgen. Noch eine wichtige Neuerung von 3.13, das ist jetzt mehr für die Serverleute interessant, das ist Balanced NUMA. NUMA ist der Aufbau, wie Prozessoren und Speicher in Multiprozessorsystemen verbunden sind. Das ist jetzt die ganz kurze Kurzerklärung. Und da ist es so, da ist es wichtig, dass Prozessor und Speicher praktisch zusammengehalten werden, damit der Prozess praktisch auf den Speicher schnell zugreifen kann. Und das ist gerade halt in Servern wichtig mit mehreren Prozessoren, nicht nur bei Multikernprozessoren. Was hat 3.13 sonst noch so gebracht? Jetzt geht es noch etwas schneller. Es gab ein paar Performance-Verbesserungen für SquashFS. Das ist das komprimierte Dateisystem, was bei vielen Live-CDs benutzt wird. Es gab Verbesserungen für die Nutzung großer Speicherseiten. Das kann die Performance ein bisschen verbessern. Verbesserungen am Zufallszahlengenerator. Das kann halt die Sicherheit verbessern. Und was es halt bei jeder neuen Kernel-Version immer gibt, ist ganz viele neue oder leicht verbesserte Treiber. Der eine oder andere kennt das aus dem Kernel-Log. Ich erwähne das dann immer, dass dann hier irgendwie WLAN-Chip so und so und WLAN-Chip so und so und WLAN-Chip so und so unterstützt wird. Wenn ich die jetzt hier alle aufzähle, brauche ich allein für 3.13 die ganze Stunde. Deswegen verweise ich da einfach mal auf das Kernel-Log, was auf Heise Open kostenlos abrufbar ist. So etwas Ähnliches gibt es auch bei LWN.net. Das ist eine sehr kurze Übersicht oder eine noch wieder andere Übersicht gibt es auf Kernel Newbies. Wir drei gehen sozusagen alle ähnlich vor und gucken halt immer so ein bisschen, was sich tut beim Kernel. Und schreiben das sozusagen zum Nachvollziehbar auf. So, das war 3.13. Jetzt kommt 3.14. Das ist halt die Kernel-Version, die gerade in Entwicklung ist. Die Hauptarbeit an dieser Kernel-Version ist schon seit mehreren Wochen abgeschlossen. Das ist immer so bei einer neuen Kernel-Version oder wenn 3.13 rauskommt, dann arbeiten die Entwickler 2 Wochen dran, alle größeren Änderungen für den Nachfolger, in diesem Fall also 3.14, in den Kernel-Entwicklung, in den Hauptentwicklungszweig zu integrieren. Und danach konzentrieren sie sich halt darauf, das zu stabilisieren, was sie da eingebaut haben. Und das heißt, alle größeren Neuerungen dieser Version sind schon absehbar, insbesondere weil diese Stabilisierungsphase nach diesen 2 Wochen jetzt auch sich schon dem Ende entgegenneigt. Das heißt, es könnte gut sein, dass schon am Montag Kernel 3.14 erscheint. Dann habe ich ein kleines Problem, weil ich habe das Kernel-Log für 3.14 online noch nicht vorbereitet. Aber dann ist es zum Teil schon im Notebook. Ich habe auf der Rückfahrt, kann ich dann noch den Rest machen. Vielleicht, wenn, sollte der Kernel dann tatsächlich kommen, ist es am Montag alles online. Eine der wichtigsten Änderungen von 3.14 ist Deadline Scheduling. Das ist mehr so für die Embedded-Leute unter den Besuchern hier interessant. Das ist eine Erweiterung für den Prozess-Scheduler des Linux-Kernels. Und bei dieser Erweiterung kann er 95% der Prozessorzeit nach dem Schema Earliest Deadline First, also EDF, verteilen. Das ist, wie gesagt, für Realtime-Anwendungen interessant, weil der Kernel dadurch verlässlich sicherstellen kann, dass die Prozesse, die er annimmt zum Ausführen, immer früh genug dran sind, um ihre Arbeit zu erledigen, bis zu einer gesetzten Deadline. Das ist ja eben, worum es bei Realtime geht. Der eine oder andere war vielleicht schon im Realtime-Talk von Steven earlier, heute. bei Steven heute früh. Der hat das noch ein bisschen näher erklärt. Übrigens zu diesen und vielen anderen Sachen, die ich erwähne, typischerweise schreibe ich im Kernel-Log näher. Gerade LWN.net hat zu diesem Deadline-Scheduling zwei, drei längere Artikel, also wer sich da näher interessiert, sei auf diese verwiesen. Was 3.14 noch bringt, ist KASLR. Das ist die Abkürzung für Kernel Address Space Layout Randomization. Das kennen einige vielleicht schon vom User Space oder sogar von Windows. Da werden praktisch die Speicheradressen, die Funktionsaufrufe im Speicher so ein bisschen durcheinander gebracht, damit Angreifer im Zweifel diese bei jedem nicht bekannte Adressen nutzen können, um darüber sich zusätzliche Rechte zu verschaffen. Und das macht jetzt der Kernel auch intern, der macht das noch nicht überall, aber an vielen Stellen. Und das macht halt sozusagen Malware und Angreifern das Leben ein bisschen schwerer, die sich höhere Rechte verschaffen wollen. Was 3.14 auch noch bringt, ist TCP Autocorking. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es einige vielleicht von Festplatten kennen. Da wird praktisch, wenn kleine Datenpakete von Anwendungen angeliefert werden zum Versenden, wird ein ganz kleiner Moment gewartet, um zu gucken, ob da noch mehr Daten hinterherkommen, um sie dann in ein größeres Paket zu verpacken. Um dieses, weil sich größere Pakete halt effizienter und schneller übers Netz versenden lassen. Und das kann halt die Performance durchaus steigern. Es ist standardmäßig an, man kann es aber auch über PROCFS ausschalten. Was 3.14 auch noch gebracht hat, ist für Virtualisierung der HPV-Mode für Zen. Wer sich damit so ein bisschen auskennt, das ist so ein bisschen wie die Paravirtualisierung, die Zen geboten hat. Das heißt, wo das Gastbetriebssystem oft praktisch mit dem Hypervisor sehr direkt spricht und dadurch auch Anpassungen braucht, damit es überhaupt sich virtualisieren lässt. Das war halt das, womit Zen bekannt geworden ist. Danach kam dann ja halt die Hardware-Virtualisierungsunterstützung in den Prozessoren, die halt viele Aufgaben übernimmt und sozusagen auch eine komplette Systememulation ermöglicht, um dann unmodifizierte Gastsysteme zu betreiben. Und das hier ist halt so ein Zwischending, wo sozusagen das Gastsystem paravirtualisiert läuft, aber einige dieser Funktionen zur Virtualisierung in den Prozessoren genutzt werden, um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Was bringt 3.14 noch? Diese Stromspartechnik bei den Radeons, die ich eben schon erwähnt habe, wird jetzt auch bei den neuesten Radeon-Chips unterstützt. Ein Intel-Grafikkern wird unterstützt, der in den Prozessoren steckt, die irgendwann im Sommer eingeführt werden soll. Das ist zum Beispiel wichtig, damit das Ubuntu 14.04, was halt wie gesagt im nächsten Monat rauskommt, dann idealerweise schon auf den Prozessoren läuft und einfach vernünftig Grafik anzeigt, die dann erst im Sommer rauskommen. Dann gibt es noch einen Treiber für einen VGA-Chip, den QEMU standardmäßig emuliert. Dann funktioniert KExec, eine Technik zum schnellen Reboot unter Umgehung der Firmware, jetzt auch mit auf UEFI-Systemen. Da hat Boris, der da vorne sitzt, mitgearbeitet. Er guckt etwas, er sagt ein bisschen, aber danke trotzdem, Boris. REPL Support für Perf, ist ein Analyse-Tool zum Performance-Monitoring und REPL ist eine Technik in neueren Intel-Prozessoren, mit dem man den Stromverbrauch etwas oft analysieren kann. Das heißt, man kann bei der Performance-Analyse jetzt auch so ein bisschen gucken, wie wirkt sich das auf die Leistungsaufnahme des Prozessors auf. Dann gibt es einen Heavy-Hitter-Filter im Netzwerksubsystem. Der kann dabei helfen, der erkennt große, die Leitungen wirklich füllende Übertragungen, Netzwerkübertragungen und reduziert deren Priorität ein wenig, damit kleinere Übertragungen auch mal dran kommen. Das kann halt die Latenz so ein bisschen reduzieren. Die meisten von uns kennen das, man macht irgendwie einen großen Download und dann funktionieren Webseiten einfach nicht mehr so flott, weil eben dieser große Download die Leistung, die Leitung verstopft und das ist dann so ein bisschen die Gegenwirkung, soll dann so ein bisschen entgegenwirken. Dann gibt es noch eine Optimierung für NFT-Builds, damit die Regeln sowohl für IPv4 und IPv6 nicht immer separat eingefügt werden müssen. Wo man sozusagen einen Satz, eine Regel reinfügt und die wird für beide Protokolle genutzt. Dann gibt es einige Optimierungen an Locking-Mechanismen, dann gibt es ein Lockdep-Tool, mit dem man Deadlock-Situationen in User-Space-Programmen finden kann und ein Tool, und mit ZRAM ein Tool oder eine Kernel-Funktion, um ein virtuelles Device zu erstellen, das dann, auf dem man Daten ablegt, die komprimiert im Arbeitsspeicher vorgehalten werden. Das kann zum Beispiel bei Systemen interessant sein, die wenig Speicher haben, um praktisch einen Teil des Arbeitsspeichers zu komprimieren. Das war so das Wesentlichste für die derzeit aktuellen Kernel-Versionen. Jetzt geht es halt so ein bisschen, was hat sich im letzten Jahr alles getan? Zum Beispiel hat sich bei ButterFS, als Next Generation Linux Filesystem gehandelten Dateisystem, also das, von dem es seit Jahren heißt, dass man das irgendwann sozusagen als Standarddateisystem bei Linux-Distributionen einsetzen würde. Das wird schon seit Jahren entwickelt, ist aber noch experimentell. Ob es dann wirklich zum Standarddateisystem wird und so toll wird, wie das alles gedacht ist, muss ich noch zeigen. Aber mittlerweile haben die Entwickler halt ungefähr alles implementiert, was sie implementieren wollten. Und darunter war halt Unterstützung für RAID 5 und 6 im Dateisystem. Das direkt im Dateisystem zu machen, kann in bestimmten Situationen durchaus viele Vorteile bieten. Was die Entwickler auch gemacht haben, ist Deduplication, also wenn in mehreren Datenblöcken dieselben Daten liegen, kann man die sozusagen zusammenfassen, damit sie nur einmal auf der Platte liegen und einmal Speicherplatz verbrauchen, obwohl sie an drei oder vier verschiedenen Stellen referenziert werden. und mit Send and Receive eine Backup-Infrastruktur. Das sind so Sachen, die hat ZFS, das ist sozusagen so ein bisschen die Vorlage für ButterFS, auch schon geboten. Das heißt, die ButterFS-Entwickler kommen so langsam dahin, wo sie mit dem Dateisystem hin wollten. Das Dateisystem ist aber noch experimentell. Man muss auch dazu sagen, in manchen Situationen ist es auch durchaus langsamer als X3. Es geht halt anders vor und dadurch, es arbeitet halt mit einem, das nennt sich Copy on Write, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, im Zweifel einfach mal nachlesen. Das ist zum Beispiel für virtuelle Maschinen mit Disk-Images ein bisschen komplizierter, wenn die sehr viel schreiben. Da ist halt ein traditionelles Dateisystem unter Umständen vorteilhaft, aber die Entwickler haben da auch viel gemacht, um die Performance selbst in solchen Situationen halbwegs ordentlich zu haben. Aber so im Großen und Ganzen, die Arbeit an neuen Features in ButterFS wird langsam weniger und mal gucken, ob es so langsam stabil wird und ob die Distribution es so in den nächsten Monaten irgendwie als versuchsweise mal als Standarddateisystem einsetzen, aber ich denke, vor Herbst wird da nichts passieren und vielleicht ist oder wahrscheinlich sogar Herbst noch recht optimistisch. X4 und XFS als zwei bekannte klassische Dateisysteme, die die meisten von uns nutzen, beziehungsweise wahrscheinlich wird es sogar X4 sein, da ist es so, die werden durchaus auch immer noch weiterentwickelt. Es ist eine sehr langsame Weiterentwicklung und die wird sehr vorsichtig betrieben. Dadurch wird das Dateisystem aber durchaus fit oder werden beide Dateisysteme durchaus fit gemacht für neue Ansprüche. X4 kann zum Beispiel mittlerweile auch deutlich größere Dateisysteme betreiben, also jenseits der 16 Terabyte, das war am Anfang der mit X4 nicht möglich. Ganz interessant, XFS wird bei RHEL 7 als Standarddateisystem. XFS war ja lange das Dateisystem, wo es immer hieß, ist das Dateisystem für richtig große Storage-Devices. Den Ruf hat es auch immer noch, das hört man auch heute immer noch wieder, wenn man sich mit Leuten unterhält. Die Sache ist aber schlicht und ergreifend so, dass was früher mal richtig groß war, ist halt mittlerweile normal. Und dadurch ist es für gewisse Dinge durchaus interessanter als früher. Das heißt, wenn man irgendwie über Dateisysteme, gerade bei Servern nachdenkt, ist XFS durchaus ein bisschen interessanter geworden. Was tut sich bei Storage sonst noch so? Mittlerweile gibt es im Kernel Techniken, die ein SSD-Caching ermöglichen. Das heißt, da wird praktisch eine SSD wie ein Cache an eine Festplatte dran zugeschaltet und die Festplattenbereiche, auf die relativ häufig zugegriffen wird, entweder lesen oder schreiben, werden dann halt mit der SSD erledigt. Das kann die Performance deutlich verbessern. Das heißt, man hat praktisch im Idealfall die Performance einer SSD, aber den Speicherplatz der Platte, eben weil die so ähnlich wie bei einem RAID verschachtelt sind. Und da gibt es gleich zwei Techniken, die gehen ein bisschen anders vor. Die eine ist im Device Mapper, also in dem Kram, den auch das LVM nutzt. Und dann gibt es den B-Cache, der separat ist. Dadurch, dass sie so anders vorgehen, sind sie auch für unterschiedliche Einsatzzwecke unterschiedlich gut geeignet. Das heißt, die können durchaus koexistieren und werden das wahrscheinlich auch eine Zeit lang. Was auch noch die Serverleute eher interessiert, ist der Device Mapper und LVM beherrschen ja Thin Provisioning. Das ist eine Technik, wo praktisch mehr Speicherplatz angeboten wird, als tatsächlich vorhanden ist. Man kennt das ja gerade, dass man irgendwie dann für VMs oder so Speicherplatz bereitstellt im Serverumfeld oder an Nutzer und die den eigentlich tatsächlich gar nicht nutzen. Aber wenn man den komplett vorhalten will für den Notfall, dann kostet das natürlich extrem was. Und da kann dieses Thin Provisioning helfen, praktisch indem man so tut, als gibt man den 10 Anwendern jeweils 10 Gigabyte. In Wirklichkeit hat man aber keine 100 Gigabyte da stehen, sondern nur 70, weil man eben weiß, dass die meisten von denen eh nur 2 bis 3 Gigabyte oder vielleicht mal 5 ablegen. Auch noch eine Entwicklung, wo sich relativ viel getan hat in den letzten Jahren, vor allen Dingen nicht nur im letzten Jahr, ist Container-Virtualisierung. Container-Virtualisierung kennen vielleicht die alten Hasen noch von Solaris und das ist praktisch, als würde man einen Prozess praktisch ein eigenes System vorspielen. Man packt praktisch sozusagen Zäune rund um einen Prozess oder eine Art oder mehrere Prozesse oder man kann sogar praktisch eine eigene Linux-Distribution unter dem normalen Linux-Kernel, den man betreibt, laufen lassen, aber die sehen vom Rest des Systems und den anderen laufenden Prozessen halt gar nichts. Dadurch ist der Overhead beim Betrieb dieser Prozesse relativ gering. Das heißt, man kriegt relativ gute Performance. Die Sicherheit und es ist mehr Sicherheit als gegeben, als wenn man diese Prozesse einfach parallel betreibt. Und wie gesagt, man kann auch praktisch dadurch mehr Distributionen parallel betreiben, ohne diesen ganzen Overhead zu haben, wie man ihn bei einer richtigen Virtualisierung hat. Die bietet dafür aber auch dann natürlich noch wieder mehr Sicherheit. Das heißt, da muss man wieder abwägen, was das Richtige ist. Was damit sogar auch möglich ist, ist die einzelnen Prozesse jetzt einzufrieren. Das heißt, ein Prozess, der läuft, dass man ihn praktisch wirklich so nimmt, wie er ist, komplett einfriert und auf einer anderen Kiste wieder aufweckt. Das ist zum Beispiel für Webhoster interessant, wo dann ein Apache-Webhoster für läuft, um für einen Kunden wie mich die Daten bereitzustellen. Das heißt, wenn die Maschine, auf dem das läuft, einfach mal gewartet werden muss und dafür runtergefahren wird, kann man diesen Prozess einfach auf eine andere Maschine verschieben, kann diese Wartung vornehmen und den Prozess dann wieder nach dem Neustart des Hauptservers wieder zurückschieben und der Kunde hat trotzdem, oder die Webseite war trotzdem die ganze Zeit erreichbar. Wo sich auch sehr viel getan hat in den letzten Jahren, ist Tracing und Performance Monitoring. Da gibt es halt F-Trace, das von Steven ist, und Performance Monitoring Tool Perf. Da haben sehr viele Entwickler in letzter Zeit mitgearbeitet. Da kann man sehr genau mittlerweile auf ins System gucken und schauen, was die Prozessoren da eigentlich machen und warum eine Applikation vielleicht aus irgendwelchen Gründen lahm ist. Das ist also für Softwareentwickler oder für die Optimierung sehr interessant, ist aber auch ein bisschen aufwendig, sich da einzuarbeiten. Grafiktreiber ist auch ja typischerweise was, wo sich ständig etwas ändert. Wie gesagt, wir hatten eben schon die Änderungen bei den Radeon-Treibern, das waren halt bei 3.13 die wichtigsten, aber eigentlich gibt es bei jeder Kernel-Version irgendwas für die wichtigen Grafiktreiber. Bei Intel ist es eigentlich relativ langweilig. Die Intel-Entwickler, die selbst an den Treibern für die Intel-Grafikkerne in den modernen Prozessoren mitarbeiten, machen eigentlich relativ gute Arbeit. Fast alles wird unterstützt. Es gibt eigentlich nicht viel, worüber man sich beschweren könnte. Irgendwie besser geht es natürlich immer, aber eigentlich ist das schon, sind das recht ordentliche Treiber. Bei den AMD-Treibern ist nicht alles perfekt, aber die Jungs haben gerade im letzten Jahr sehr aufgeholt. So ist es zum Beispiel so, dass mittlerweile eben diese Strommechanismen, die ich erwähnt habe, automatisch unterstützt werden. Was sehr wichtig ist, was mittlerweile auch geht, ist eine Nutzung des Videodecoders. Das ist halt wichtig, damit nicht der Prozessor mit Software die Videos dekodiert, sondern wie ich ein Teil des Grafikchips hat einen Videodecoder, der das viel, viel effizienter kann. Und der lässt sich jetzt über diese UVD-Unterstützung nun auch unter Linux nutzen. Das ist vor allen Dingen auch für langsame Hardware wichtig, eben weil die HD-Videos kriegen langsame Prozessoren unter Umständen gar nicht so schnell dekodiert. Gerade wenn es mehrere parallel sind oder solche Späße. Was sonst auch ein Problem war bei AMD, war die Unterstützung für die neuesten Grafikkerne. Das hat sich aber auch deutlich gebessert. Da gab es halt einen großen Generationswechsel und da hingen die freien Treiber anderthalb Jahre ziemlich hinterher. Und im Moment ist es so, dass eigentlich fast alle Grafikchips unterstützt werden. Das Problem ist, dass die Distributionen die Treiber noch nicht teilweise noch nicht ausliefern. Da braucht man halt möglichst aktuelle Distributionen wie, was weiß ich, Fedora 20, die neue Kernel und neue Mesa-Versionen ausliefern. Die Performance ist auch noch nicht ganz auf dem Level, den der proprietäre Treiber liefert, aber schon ziemlich gut und ziemlich ordentlich. Letztens gab es mal wieder Messungen, da hieß es, bei den neueren Karten käme der Treiber ungefähr auf 70% der Performance, die Open-Source-Treiber kämen auf 70% der Performance, die proprietären Treiber erreichen. Und das ist ja für viele, viele Situationen schon mehr als ausreichend, gerade für den Desktop-Betrieb reicht das allemal. Wenn man natürlich 3D-Spiele spielt und da das Letzte rausholen will, dann reicht das natürlich nicht, dann ist der proprietäre Treiber natürlich deutlich interessanter noch. Aber für viele andere Anwendungszwecke sind die freien Treiber bei AMD mittlerweile doch wirklich so, dass man damit ziemlich gut leben kann. Nicht ganz so rosig sieht es bei Nvidia-Karten aus. Da ist es so, Für die gibt es einen Open-Source-Treiber, der nennt sich Nouveau. Und der hat viele Ecken und Kanten, so für den Desktop-Betrieb, also einfach, wenn man nur irgendwie GNOME Shell, Unity oder KDE mit 3D-Effekten haben will oder vielleicht mal TuxRacer spielen will, da reicht schon die 3D-Performance, die dieser Treiber vielfach bietet. Für richtige Spiele, irgendwie 3D-Shooter, ist es aber ganz weit von dem entfernt, was NVIDIAs proprietärer Treiber bietet. Das liegt halt daran, dass die Nouveau-Entwickler keine Informationen oder fast keine Informationen von NVIDIA kriegen, um die Taktstufenanpassungen bei den Grafikkernen zu um die zu nutzen. Das ist bei Grafikkernen heutzutage so, wie das viele von Prozessoren vom Hauptprozessor kennen, dass man praktisch langsamere und schnelle Stufen hat und je nach Auslastung halt dazwischen hin und her schaltet. Und da ist es so, dass diese Open-Source-Treiber für NVIDIA-Karten, für GeForce-Karten, das nicht oder nicht so richtig können. Und dadurch laufen die typischerweise relativ langsam, weil sie einfach nicht in den schnelleren Modi hochschalten können. Was mittlerweile gehen soll, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ist die Unterstützung für die Lüfterregelung. Es ist so, dass der Nouveau-Treiber war es so, dass der Lüfter immer mit volle Pulle drehte. Das ist dann nicht nur laut, sondern macht schlicht und ergreifend auch durch die Abnutzung das Lager schneller kaputt. Dann geht die Grafikkarte schneller kaputt. Das ist also auch etwas, das haben die jetzt da einigermaßen in den Griff bekommen. Wobei es auch immer noch nicht bei allen Karten geht. Aber bei Grafikkarten ist es ganz schnell mal so, dass es immer wieder Sonderregelungen für jedes Modell oder dieses Modell oder jene Serie gibt. Deswegen, ich halte mich hier bewusst allgemein, damit wir auch vorankommen. Was sich geändert hat bei NVIDIA, seit das Unternehmen hat halt sehr lange gar nicht mit den Open-Source-Entwicklern kooperiert. Im letzten Herbst haben die angekündigt, einige Dokumentationen für ihre Chips zu veröffentlichen. Das haben sie auch gemacht und auch eine E-Mail-Adresse einzurichten, bei der die Open-Source-Entwickler Fragen stellen können. Und das hat auch wohl schon einiges an Besserungen gebracht und den Open-Source-Entwicklern geholfen, einige Fehler zu korrigieren. Was sich auch noch getan hat, ist, dass Ende Januar war es, glaube ich, sogar noch, NVIDIA angefangen hat, Patches, also Erweiterungen für eben diesen Open-Source-Treiber zu schreiben. Das darf man aber auch nicht überbewerten. Es ist jetzt nicht so, dass NVIDIA jetzt so Open-Source-freundlich wird, wie es eben bei AMD oder Intel der Fall ist, sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass NVIDIA das nur gemacht hat, um den Grafikkern, der in dem Tegra K1 steckt, besser zu unterstützen. Das ist ein SoC, also ein Prozessor mit ARM-Kern, wo halt ein Grafikkern drinsteckt, der jetzt erstmals enger mit denen verwandt ist, die halt auch in Desktop-PCs oder Notebooks zum Einsatz kommt. Und da ist es so, dass NVIDIA offenbar den Nouveau-Treiber so als Basistreiber nutzt und da dann aber auch wieder einen eigenen proprietären User-Space-Treiber wahrscheinlich drauf aufsetzen will. Aber da profitiert die Open-Source-Gemeinde halt dann doch von. Aber wie gesagt, an dem Reclocking, also dem Wechsel der Taktstufen bei bei GeForce Grafikkern, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Da bleibt NVIDIA auch verschlossen. Das heißt, Power Management und eben gute 3D-Performance bleibt fürs Erste etwas, was bei NVIDIA, bei dem Open Source NVIDIA-Treiber nicht so dolle ist. Noch zwei, drei Sachen, die ganz allgemein passiert sind im Bereich Grafiktreiber, ist die Unterstützung für Hybrid-Grafik-Notebooks, also was ich schon sagte, wo dann parallel zum Grafikkern im Prozessor noch ein zweiter Grafikkern auf dem Mainboard steckt, der zugeschaltet wird, wenn mehr 3D-Performance benötigt wird. Da haben die Kernel-Entwickler eine Prime genannte Infrastruktur entwickelt, die auch vom X-Server unterstützt wird. Das ist alles noch nicht richtig ausbaldowert, wenn man das so sagen will, aber klappt schon relativ gut und dadurch kann es sein, dass einfach diese Hybrid-Grafik-Notebooks mittelfristig unter Linux einfach funktionieren. Das ist halt bisher nicht der Fall und häufig besonders ärgerlich, weil der Zusatzgrafikchip dann einfach standardmäßig an ist und dann zu einem höheren Lüftergeräusch und kürzere Akkulaufzeit führt. Was auch so ein bisschen in Entwicklung ist, ist Unterstützung für OpenCL, also die Möglichkeit, normale Rechenoperationen mit der Grafikkarte mit dem Grafikkern auszuführen. Netzwerk ist ein sehr breiter Bereich. Ich habe hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Da gibt es zum Beispiel, ich beschränke mich jetzt einfach mal auf das erste, TCP Fast Open. Das war eine Technik, um den Handshake beim TCP-Verbindungsaufbau zu optimieren. Da denkt man, das sind jahrelang erprobte Techniken und etablierte, da gibt es nicht mehr viel zu optimieren, aber es ist wirklich so, die Kernel-Entwickler und auch die Entwickler der Netzwerkprotokolle finden immer noch wieder Dinge, wo sie was optimieren kann. Das ist jetzt nichts Herausragendes, aber es sind so kleine Schritte, wo alles nochmal immer so ein bisschen besser gemacht wird. Was sich in den letzten 2 Jahren auch geändert hat, es gab vor 2 Jahren ungefähr mal einen großen Aufschrei von Linus Torvalds, der sich über die ARM-Entwicklung beschwert, also die ARM-Unterstützung im Linux-Kernel. Das ist alles, hat sich deutlich gebessert und die Unternehmen arbeiten jetzt viel enger zusammen und dadurch wird es zum Beispiel langsam möglich, dass man ähnlich wie man das aus dem PC-Bereich kennt, praktisch eine Linux-Distribution mit einem Kernel jetzt auch bauen kann, der dann nicht nur auf einer bestimmten Plattform, meinetwegen dem Panda oder dem Beagleboard läuft, sondern wirklich auf Dutzenden oder Hunderten verschiedener ARM-Systeme. Das heißt, man kommt da in Bereiche, wo es halt wirklich im ARM-System, im ARM-Ökosystem so wird, dass man eine Linux-Distribution machen kann, die überläuft. Früher war es halt so, dass man wirklich den Kernel konkret auf ein Board oder eine Boardart zugeschnitten hat und die lief dann halt auch nur auf dieser Boardart. Das heißt, sowas wie Linux-Distributionen, die man irgendwie einfach auf CD ausliefert und dann auf verschiedenen ARM-Systemen funktionieren, das gab es eigentlich so in der Form so einfach gar nicht. Was hat sich sonst noch so getan? Die Kernel-Entwickler haben durch Test-Tools und Automatisierung von Tests noch viele Fehler gefunden. Das hat einiges gemacht. Ich könnte, wenn ich genug Notizen hätte, jetzt noch stundenlang weiterreden. Da gibt es zum Beispiel dann noch ein Redesign bei der C-Group-Infrastruktur. Das ist eben das, dass man regeln kann, wie viel Prozessorzeit oder Netzwerkzeit ein Prozess bekommt, damit sich zum Beispiel eine Datenbank, die auf einem Server läuft, produktiv läuft, damit die immer ausreichend Bandbreite und CPU-Zeit zur Verfügung hat und nicht von irgendeiner Testdatenbank, die parallel läuft, abgeschossen wird. Also da arbeiten die Kernel-Entwickler zum Beispiel dran. Skalierung ist auch was, wo die Kernel-Entwickler stetig dran arbeiten, weil die Systeme werden halt immer größer. So, wir sind schon bei 13.37 Uhr, sagt mein Computer, deswegen mache ich den Entwicklungsprozess jetzt auch dann doch etwas flotter. Nur nochmal für die, die es interessiert, als ich am Anfang über 3.13 und 3.14 geredet habe, das ist halt die Mainline-Kernel-Entwicklung. Das ist ungefähr so, dass da neue Entwicklungen ungefähr alle 9 Wochen dieser Tage kommen, also ungefähr alle 63 Tage oder alle 2 Monate, wenn man so will. Oder ein bisschen mehr als 2 Monate. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, wenn angenommen 3.14 kommt jetzt am Montag, dann kommt ungefähr Ende Mai, Ende Mai dann ungefähr 3.15. Da sind die Kernel-Entwickler mittlerweile relativ vorhersehbar. Manchmal sind es auch mal 10 oder 11 Wochen, aber wenn nicht irgendwas Großes passiert, wie der Einbruch bei kernel.org vor 1,5 Jahren, dann kann man sich auf diesen 9-10-Wochen-Rhythmus relativ gut verlassen. Das ist übrigens ungefähr eine Woche weniger als noch vor einem Jahr. Damals war es so, dass es typischerweise 10 oder 11 Wochen waren. Jede neue Version hat übrigens ungefähr 11.000 Commits, also 11.000 kleinere oder größere Änderungen. Das kann manchmal Einzeiler sein, kann manchmal aber auch ein 2 Megabyte großer Patch sein, wo dann laufend dann auch die Zahl der Zeilen zunimmt. Die Zahl der Änderungen, die in den Pro-Kernel-Version aufgenommen wird, nimmt auch tatsächlich zu. Sonst waren es eher so 10.000 oder knapp 10.000. Mittlerweile, 11.000, genau. Sonst waren es eher so 10.000, jetzt sind es mittlerweile so 11.000. Da scheint, dass das so nach und nach ein bisschen mehr wird. Falls es irgendwen interessiert, was das so für Leute sind, die an der Kernel-Entwicklung mitarbeiten, das sind so ungefähr 15-20% Leute, die das als Hobby tun. Und die meisten anderen werden von irgendwelchen Firmen bezahlt. Da war Red Hat typischerweise immer ganz vorne dabei. Oder typischerweise lange Jahre immer ganz vorne. Mittlerweile hat Intel diesen Platz eingenommen, so in den letzten Monaten. Und aus dem Embedded-Bereich, so aus dem Linaro-Umfeld und einige andere Firmen haben auch einfach größere Anteil genommen. Da verschiebt sich so ein bisschen was, aber das heißt jetzt nicht, dass Red Hat den Anteil reduziert hat, es ist einfach nur, dass immer mehr Firmen auch da mitmachen. Falls irgendwen nochmal interessiert, wo die Kernentwickler leben, das ist zum Beispiel, da hat LWN-Net letztens eine Auswertung gemacht, da war es zum Beispiel so, dass aus Europa 43% der Entwickler kamen, Nordamerika 30%. Das ist so eine relativ grobe Auswirkung. Man darf da nicht zu viel reininterpretieren. Wer sich da interessiert, findet unter der URL was. Die Slides stelle ich auch nachher online. Die gehen normalerweise über die Webseite der Chemnitzer Linux-Tage online. Ansonsten mir auch einfach eine Mail schreiben, dann kann ich darauf verweisen. Wer sich aber für solche Dinge näher interessiert, der findet auf YouTube einen Talk, den Jonathan Corbett von LWN.net dieses Jahr auf der Linux.conf AU gehalten hat. Das war Anfang Januar. Der nennt sich also Changing Linux Kernel Development Process. Wie gesagt, wer sich für solche Dinge interessiert, ist es eine gut investierte Stunde, um mal so ein bisschen reinzugucken, was sich beim Kernel so tut und wie das Ganze so vorangeht. So, zum vierten und letzten Teil. Work in Progress und Herausforderungen. Woran zum Beispiel gerade gearbeitet wird, ist KDBus. Das ist ein High-Level-Interprozess-Communication-Infrastruktur, die so ähnlich die eigentlich genau das bietet, was DBus im Userland schon seit vielen Jahren tut. Das Ganze ist dann aber sozusagen in den Kernel gehoben worden, was verschiedene Optimierungen ermöglicht. Dadurch müssen zum Beispiel, wenn zwei Prozesse miteinander kommunizieren, die ja separate Speicherbereiche haben, war es sonst so, dass sozusagen der eine Prozess die Message, die er an den anderen Prozess schicken wollte, erst an DBus übergeben wollte. Dazu musste sie im Speicher hin und her kopiert werden oder einmal kopiert werden. Dann musste DBus sie sozusagen an die andere Anwendung wieder hinkopieren. Die Antwort ging dann wieder über solche Kopiervorgänge hin und her. Und das ist etwas, das man optimieren kann. Oder was sich vermeiden lässt, wenn man das Ganze direkt im Kernel lässt. Es hat auch noch allerlei andere Vorteile. Ich habe letztens einen Artikel dazu auf Heise Open veröffentlicht. Es gibt aber auch wiederum bei YouTube drei Talks zu KDBus, die Lennart Pöttering, der Entwickler von, oder einer der Hauptentwickler von KDBus, auf der FOSDEM unter anderem gehalten hat oder auch auf der Linux.conf AU und noch irgendwo in Brno in der Tschechei. Da erzählt er sehr genau, warum sie das machen und was KDBus bieten soll. Das ist was, das geht wahrscheinlich so in den nächsten Monaten in den Kernel ein, wenn alles gut läuft. Das ist auch eine Sache, die der Kernel lange nicht geboten hat. Es gab schon Wege zur Interprozesskommunikation, aber KDBus macht es da sozusagen deutlich moderner und es ist was, wo viele Leute anscheinend ein großes Interesse daran haben. Was der Kernel schon lange, lange nicht bietet, ist Union Mounting. Das ist sozusagen für Live-CDs unter anderem interessant, dass man praktisch einen Read-Only-Mechanismus hat. Man lädt praktisch von einer Live-CD, startet man Linux und packt da ein anderes Dateisystem virtuell drüber und alle Schreibanforderungen, die auf dieses dann dahin gehen, werden sozusagen irgendwie auf die Platte geschoben, halt an eine andere Stelle, weil auf die CD kann man ja nicht so einfach schreiben. Und gibt es Entwickler, die da vor 15 Jahren gab es da schon immer mal wieder Entwickler, die solche Union-Dateisysteme entwickelt haben. Und die haben es aber nie in den Kernel geschafft, weil das Ganze dann doch halt ein wenig tricky ist. Und ist wieder in letzter Zeit so ein bisschen Bewegung reingekommen, unter anderem auch, weil das eben für die Container-Virtualisierung speziell Docker interessant ist, auch im Embedded-Bereich hätten die das Ganze gerne. Und Bewegung ist da reingekommen, bei 3.10 sah es mal so aus, dass eben dieses Overlay-FS, was ich hier erwähnt habe, was einer von den beiden Hauptlösungen ist, die da derzeit noch in der Diskussion sind, da sah es aus, als würde die in Kernel 3.10 einziehen. Da ist dann aber nichts draus geworden, seitdem ist es auch wieder ein bisschen stiller drum geworden. Da muss ich jetzt zeigen, ob mit Union Mounts da irgendwas passiert in nächster Zeit, ob das dann wieder losgeht. AOFS, was manche vielleicht von Ubuntu und anderen Distributionen kennen, wird es sicherlich nicht in Köln machen, weil da haben die Kernel-Entwickler schon gesagt, dass es vom von der Code-Qualität und vom Ansatz nicht das, was sie wollen. Ja, es ist so ein bisschen eine never-ending story, wie gesagt, seit 15 Jahren. Mal gucken, vielleicht durch die Container-Virtualisierung, dass sich da in nächster Zeit dann doch mehr tut, wäre vielleicht ganz interessant. Storage ist auch ein Bereich, wo die Kernel-Entwickler viel machen müssen in nächster Zeit. Es kommen nämlich Festplatten mit einem Shingled Magnetic Recording genannten Verfahren, also SMA. Das kann man, ist nicht ganz so einfach zu erklären. Da werden so die Bits, die auf der Platte gespeichert werden, praktisch liegen etwas enger beieinander. Dadurch lassen sich sozusagen mehr Daten auf einer Festplatte unterbringen. Das Problem ist aber, damit sie enger zusammenliegen können, müssen sie auch zusammengeschrieben werden. Das heißt, man kann sich das grob vorstellen wie Ziegel auf einem Hausdach. Die liegen ja auch mal so ein bisschen übereinander und so ist es da halt mit den Bits auch. Und damit eben dieses Schreibverfahren so klappt, müssen halt größere Bereiche am Stück geschrieben werden, was überhaupt kein Problem ist, wenn man, was weiß ich, ein Video aufzeichnet und es dabei auf die Platte schiebt, dann wird das ja so am Stück geschrieben. Das kriegen auch diese Festplatten relativ genauso gut hin, aber wenn man einfach nur mal irgendwie einen Block, also irgendwie 4 Kilobyte ändern will, dann muss ein viel größerer Bereich geändert werden. Das ist so ähnlich wie bei SSDs. Da muss das ja auch passieren, da wird das ja durch das Flash Translation Layer abgefangen und so ähnlich machen das einige dieser Festplatten auch. Aber ähnlich wie bei SSDs ist es so, wenn das Betriebssystem um diese Dinge weiß und darauf eingeht, dann lässt sich eine deutlich bessere Performance erzielen und da haben die Kernel-Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich, um diese Dinger vernünftig zu unterstützen. Erste Festplatten sollen das Ganze auch schon nutzen, aber es ist dann so ähnlich wie bei SSDs, das wird halt durch die Firmware abstrahiert, sodass das Betriebssystem davon nichts mitkriegt. Was dann aber dazu führen kann, dass man in Einzelfällen bei bestimmten Zugriffsmustern sehr schlechte Performance hat und das will man natürlich nicht. Was sich auch noch tut, ist Persistent Memory, NVM Devices. Das ist praktisch, kann man sich vorstellen, wie ein Speicherriegel, der im Prozessor der im System steckt, der aber beim Ausschalten den Inhalt nicht verliert. Und dadurch, das ist für bestimmte Sachen wie Datenbanken oder so besonders interessant, weil man praktisch wie eine Performance hat wie bei normalen Arbeitsspeicher, gleichzeitig die Daten aber nicht verliert, wenn der Strom weg ist oder das System abstürzt. Und das klingt jetzt so, als könnte man das einfach nutzen, aber letztendlich ist es so, dass Dateisysteme auf solche Sachen halt überhaupt nicht eingestellt sind und auch der Blocklayer vom Linux-Kernel mit solchen Geräten überhaupt nicht klarkommt. Da müssen die Kernel-Entwickler also auch einiges noch machen und ausbaldowern, auch zusammen mit den Hardwareherstellern, damit solche Sachen richtig unterstützt werden. Wer sich dafür interessiert, auf der FOSDEM gab es einen Talk von Rick Wheeler, Persistent Memory, What Changes When DRAM is All We Need, findet sich über die FOSDEM-Seiten auch das Video dazu. Grafik, wie gesagt, die drei Haupttreiber für die wesentlichen Grafikchips im PC-Bereich hatte ich schon genannt. Was unterwegs ist, ist noch Virtual 3D. Das ist gerade in Arbeit, das ist eine Möglichkeit, um 3D-Beschleunigung sozusagen mit KVM-virtualisierten Maschinen praktisch zu nutzen. Das heißt, man kann auch dann 3D-Beschleunigung im Gast nutzen und die wird dann aber vom Host sozusagen erledigt. Das experimentell funktioniert das schon. Wie lange das dauert, bis das wirklich bei den Anwendern ankommt und in den Distributionen, muss sich zeigen. Nochmal zum Tracing und Performance Monitoring, da gibt es, was da gerade noch in Entwicklung ist, ist KTAP. Das ist ein dynamisches Tracing-Tool, mit dem man kleine Skripte schreiben kann, die dann beim Performance Monitoring sozusagen genau hingucken, was da passiert. Das kennen einige von DTrace oder SystemTAP. Und das ist etwas, da haben auch viele Entwickler schon lange darauf gewartet, dass es sowas auch im Linux-Kernel geben würde. und das kommt so langsam. Das war auch schon ganz kurz im Kernel, ist dann aber aus verschiedenen Gründen wieder rausgeflogen, sollte aber so im nächsten Jahr irgendwann dann wieder reinziehen und wahrscheinlich so den einen oder anderen glücklich machen, der da schon lange drauf gewartet hat. Power-Aware Scheduling, Prozessor-Scheduling ist das wieder sozusagen. Da geht es dabei darum, dass man praktisch, wenn man viele kleine Tasks hat, dass man die idealerweise immer auf einen Prozessorkern ausführen lässt, damit die anderen schlafen können. Das ist so eine Strategie, um eben den Stromverbrauch möglichst zu reduzieren. Das gestaltet sich aber doch ein bisschen schwieriger, als das manche so gedacht haben. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang dauern. Noch komplizierter ist es dann für die Embedded-Entwickler hier. Es gibt für ARM-Prozessoren welche, die haben 8 Kerne. Das sind dann 4 langsame und 4 schnelle. Und da ist es so, dass man dann wie ich entscheiden muss, die langsamen sind nicht nur langsam, sondern auch stromsparender. Und dann muss halt irgendwas entscheiden, reicht es, ob ich meine Anwendung einfach mit dem langsamen Kern ausführe oder wann schalte ich den auf den schnellen um und zu und wie die Betriebssysteme das nutzen. Das ist alles ein bisschen tricky im Moment. Und da arbeiten die Kernel-Entwickler dran, aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Realtime-Kernel ist eben, was Steven schon erzählt hat, eine Erweiterung für den Linux-Kernel, um eben Realtime, also deterministische Arbeit zu erlauben, damit man weiß, dass ein Job, der unbedingt bis dann und dann fertig sein muss, auch wirklich bis dann und dann erledigt wird. Das ist dann bei Industriesteueranlagen wichtig, damit dann nicht, was weiß ich, das Auto in die Wand fährt oder die Farbe nach einer falschen Stelle ist. Das wird schon seit langem entwickelt, teilweise lang außerhalb des Kernels entwickelt und die Entwickler haben auch vieles davon integriert. Aber so ein paar wichtige Dinge sind immer noch außen vor und das zieht sich immer weiterhin, bis die in den Kernel reinkommen. Mal gucken, wie das da weitergeht. Aber man kann es schon relativ einfach nutzen, aber es ist halt noch nicht von Haus aus und da müssen die Kernel-Entwickler noch was machen. Wo die Kernel-Entwickler auch dabei sind, sind Erweiterungen vom Android-Kernel in den Hauptentwicklungszweig, also in den Standard-Kernel zu integrieren. Das geht auch relativ langsam voran, aber das war ja vor 1 oder 2 Jahren mehrfach mal Thema. Das ist deutlich besser geworden, aber auch immer noch längst nicht gut. Da gibt es immer noch viele Sachen, wo Abstimmungsprobleme herrschen, aber es wird langsam. Was noch? Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen VFS Hot Data Tracking. Das ist auch etwas, woran gearbeitet wird. Das ist so ähnlich wie das SSD-Caching, was ich eben schon gesagt habe. Dabei geht es aber darum, das Ganze nicht auf Blockebene zu machen, sondern wie ich dass wirklich im Dateisystem geguckt wird, welche Dateien oder welche Dateibereiche viel genutzt werden, um dann diese Dateien auf die SSD zu verschieben. Das ist halt so ein bisschen anderer Ansatz. Der für je nach Anwendungszweck ein bisschen Vorteile bieten kann. Das ist eines der vielen Dinge, an denen die Kernel-Entwickler gerade so arbeiten. Die nächste Slide überspringe ich jetzt einfach mal. Was wir nicht erwarten dürfen, eins noch, ist ein Treiber für XFAT. Das ist ja ein Dateisystem, was bei manchen neueren Kameras genutzt wird oder auch bei kleineren Speicherkarten. Da ist es so, da sind relativ viele Patente involviert und da werden die Linux-Distributionen und auch die Kernel-Entwickler, das werden die nicht anfassen wollen, weil sie sich damit Ärger einholen. Da muss man also auf externe Lösungen irgendwie setzen, wie eben einen Treiber, der das Ganze über Fuse andockt. Das wird also nicht in den Kernel einziehen. So, das Tempo passt einigermaßen. Ich komme zum Ende. Ich mache sowas häufiger. Ich freue mich immer, wenn man mir erzählt, ob das Unfug war, was ich erzählt habe, oder ob das die richtige Mischung war. Also ruhig mich hier heute und morgen mal ansprechen, wie das war, was ich besser machen könnte, was ich weglassen sollte oder weiß der Geier was. Im Zweifel auch einfach eine E-Mail. Aber auch die Organisatoren hätten gern Feedback, nicht nur zu diesem Talk, sondern zu anderen. Über die Programmseite, da gibt es ja immer die Links zu den Talks und dann gibt es unten so einen kleinen Feedback-Link, da kann man sich einfach mal Feedback geben. Das ist immer ganz interessant, das kommt dann teilweise auch zu mir, dass ich einfach weiß, was ich beim nächsten Mal im Zweifel vielleicht besser oder anders machen kann. Hier noch eine Google-Plus-Adresse und eine E-Mail-Adresse, aber eigentlich findet man mich auch per Google und andere Suchmaschinen. So. Alle erschlagen? Alle werden durch die Mittagszeit eingeschlafen oder War es zu viel Stoff? Ich will doch garantiert irgendwer noch irgendwas wissen.
Genau, also wir haben vielleicht Zeit für eine Frage, aber sonst, Thorsten, du bist noch da.
Ich bin, ja.
Bilateral kann man manche Frage auch eventuell sogar besser klären. Aber wenn eine Frage ist, ja.
Ja, gibt es inzwischen Ansätze, den Arbeitsspeicher zu verschlüsseln?
Ansätze, den Arbeitsspeicher zu verschlüsseln?
Also die in Mainline reinfließen.
Den was?
Die dann in Mainline reinfließen.
Wäre mir nicht bekannt. Ich bin aber auch nicht so unbedingt der Sicherheitsexperte. Da habe ich glücklicherweise Kollegen für, aber da ist mir nie was untergekommen. Okay. Secure NFlex von Intel, sagte Matthias gerade. Bist du das eigentlich? Ja.
Gut, dann also Thorsten, herzlichen Dank für den, denke ich, sehr interessanten Vortrag.
Ja, dann viel Spaß noch hier bei den...
Zwei geht es dann weiter hier. Ja. Vielen Dank.